ARD.
MDR Kultur. Café.
Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist uns allen sehr vertraut, weil er sehr viel arbeitet, weil er in vielen Fernsehproduktionen zu sehen ist. Und so unterschiedlich wie diese Rollen auch alle sind, ich finde, sie haben etwas Gemeinsames sehr oft. Das sind meist so Normalbürger, Leute wie du und ich, die in eine außergewöhnliche Situation geraten und dann plötzlich ganz neue Seiten an sich entdecken. Und wir entdecken auch an ihnen etwas ganz Neues, Unerwartetes. Es kann auch was Abgründiges sein, was Verstörendes. Ich finde, dafür ist er ein Spezialist und wir haben ihn gesehen in Dark zum Beispiel. Damit ist er sicherlich weltberühmt geworden, können wir noch drüber reden. In vielen Fernsehproduktionen, auch in Kinoproduktionen, die Summe meiner einzelnen Teile, unvergessen, das war eine Hauptrolle, die es wirklich in sich hatte. Und das ist natürlich der Ritterschlag schlechthin, wenn man Ermittler wird im deutschen Fernsehen. Er ist inzwischen also auch Polizeirufermittler. Der zweite Polizeiruf mit ihm und mit Peter Kurt in Halle, hier angesiedelt, läuft heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD. Also ein wunderbarer Anlass, ihn herzlich willkommen zu heißen. Peter Schneider ist bei uns. Hallo, willkommen.
Ja, hallo.
Peter, schön, dass du da bist, geboren in Leipzig,
ja,
1975, aber auch mit Halle verbindet dich viel, das werden wir alles noch bereden, aber bevor ich natürlich jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann mit dir in dieser Stunde, haben wir ja Zeit darüber nachzudenken. Erstmal die Frage so ganz allgemein, Polizeiruf, also du bist in der DDR aufgewachsen, 75, da hat man noch DDR mitbekommen, bedeutet dir der Polizeiruf so als Institution auch etwas?
Ja, also das ist natürlich jetzt, wenn ich so alte Polizeirufe schaue aus der DDR, ist das natürlich ein bisschen so ein Nostalgieding oder dass man so das Gefühl hat, ach, da war die Welt noch in Ordnung, was natürlich totaler Quatsch ist, weil da viele Sachen einfach nicht gezeigt wurden, ja, oder nicht erzählt wurden, weil es solche Verbrechen in der DDR nicht gab, in Anführungsstrichen. Und natürlich, man ist damit aufgewachsen, ne? Es ist so ein, ja, auch so eine Sendung, wo ich froh bin, dass die Wende überlebt hat. Es gibt ja nicht so viele Formate, die es sozusagen heute noch gibt aus dieser Zeit und die sich natürlich auch reformiert haben und angepasst haben. Und insofern gehört das so zu meiner Fernsehsozialisation total dazu, so wie Pitti Platsch, oder?
Geht mir eigentlich auch so. Und ich finde, du hast natürlich recht, es gibt ja ganz selten in diesen Polizeirufen, diesen alten, mal einen richtig krassen Fall. Gab's auch. Kreuzworträtselfall, ja, zum Beispiel, sensationell, oder Mann im Baum. Aber meistens sind so kleine Sachen, so Vergehen auf Arbeit oder man geht 3 Tage nicht zur Arbeit hin oder sowas. Aber ich finde, man erfährt trotzdem so viel über DDR-Alltag. Nicht nur, wie es aussieht, sondern schon auch, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Also manchmal steckt da für mich mehr aufrichtiger Alltag drin, als so ein großen Produktion der DDR.
Ja, das ist auch das, glaube ich, was einen so ein bisschen nostalgisch werden lässt, ne? Ist ja letztendlich, sucht man ja immer auch die Kindheit wieder in sich selbst und da werden halt Schrankwände geschmuggelt.
Ja.
Wo man sagt, wo sind denn die Schrankwände hin? Und wo man sagt, ja stimmt, es war ein Problem, eine Schrankwand zu kriegen. Da konnte man nicht einfach irgendwo hingehen. Oder vielleicht doch in Berlin, weiß ich nicht. Aber in Zeitz, wo ich aufgewachsen bin, war das nicht so einfach. Genau, und das macht es ein bisschen interessant, weil man so diese Alltagsprobleme auf eine andere Art und Weise und auch Dinge wurden ja ganz sanft kritisiert, vielleicht auch so ein bisschen am Wirtschaftssystem in der DDR oder an der Versorgung. Und das ist, glaube ich, auch das, weshalb man da so ein bisschen in seine Kindheit zurückfliegen kann, wenn man sich das nachts mal anschaut, so einen alten DDR-Polizeiruf.
Es waren ja Störfälle, also irgendwas ist dann schon schiefgegangen, sonst wäre es kein Kriminalfilm gewesen. Das musste man ja schon einräumen irgendwie, dass es da durchaus so eine Vorfälle gibt. Bist du denn so ein Gucker auch, so Tatort-Polizeiruf? Also ich bin ja ganz traditionell, 20.15 Uhr, wenn es geht, nicht in der Mediathek oder in der Wiederholung. Ich versuche das immer, das Ritual aufrechtzuerhalten.
Ja, also ich war das früher auch so, dann kamen die Kinder, dann funktioniert das nicht mehr so linear mit kleinen Kindern, jetzt sind die Kinder wieder größer. Ich gucke das schon auch sehr viel, also Polizeiruf gucke ich eigentlich wirklich fast alle und beim Tatort, da wähle ich mittlerweile ein bisschen aus, was mich interessiert, sage ich mal, ja, es gibt so Teams, die man auch nicht mag. Ja, das ist halt so.
Ja, wenn ich jetzt nicht nachfrage und keine Kollegen stellte.
Nee, das geht ja gar nicht um die Kollegen oft, aber Figuren, so, das ist halt, das ist ja auch ganz normal. Dafür gibt es ja so viele verschiedene Ansätze bei den Tatorten und Polizeirufen, dass man da auswählen kann.
Und als du dann erfahren hast, also beim ersten Polizeiruf, noch dazu in Halle, dass du das sein wirst, dann mit dem großartigen Peter Kurt zusammen, tolles Paar, wenn man natürlich noch analysieren, aber wie war das so in dem Augenblick? Hast du sofort zugesagt?
Ja, da ist ja ein Traum in Erfüllung gegangen. Also, wobei ich da das ganze Team, also Peter Kurt, Clemens Meyer, Thomas Stuber,
Der Regisseur
und Mitautor.
Clemens Meyer, auch Autor, genau, berühmter Leipziger Autor, genau, der die Drehbücher schreibt.
Und da ist schon ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil das natürlich so eine Quadriga ist, sage ich mal, mit denen ich unheimlich gerne zusammenarbeite, auch vorher schon zusammengearbeitet habe, also mit jedem in anderen Bereichen oder bei verschiedenen Projekten. Peter Kurt war Schauspieldozent, als ich in Leipzig Schauspiel studiert habe bei uns. Da war der auch gerade am Schauspielhaus Leipzig. Also der war ein Riesenvorbild, oder ist es bis heute ein Riesenvorbild für mich. Und das ist natürlich großartig, wenn ich mit so einem wunderbaren Menschen und Kollegen jetzt da zusammenspielen kann. Und auch mit Thomas habe ich vorher schon viel gearbeitet. Clemens ist ein Freund, also durch Als wir träumten, durch dieses Buch, eigentlich das Gedächtnis meiner Generation ist so. Und insofern ist das wirklich, also da habe ich überhaupt nicht überlegt, sondern eher mich riesig drüber gefreut, dass diese vier Leute, und das ist ja jetzt weitergegangen, so auch mit dem Team, die kommen alle so aus der Region, das sind wirklich fast immer so ein bisschen wie bei Andy Dresen, so die gleichen Leute, ja, wo man einfach Vertrauen hat, das funktioniert, wo man weiß, man hat auch Probenzeit, ja, von der Produktionsseite aus, von der Iris Kiefer, die das produziert. Das sind eigentlich so Arbeitsbedingungen, die ein Traum sind, auf kreativer Seite und auch auf Umsetzungsseite. Das ist ganz toll.
Sind die MDR-Polizeirufe, produziert vom MDR hier in Halle. Spielen die auch, wir werden darüber auch noch reden, auch über diesen neuen Fall, den wir heute Abend dann sehen können im Ersten. Wir werden natürlich nicht spoilern, aber eine so atmosphärische Frage ist mir schon auch noch ganz wichtig, weil wir haben über Tatort gesprochen, über Polizeiruf. Es gibt natürlich auch Unterschiede in der Erzählweise, in der Herangehensweise. Siehst du da auch wirklich so ein Stück DDR-Erzähltradition noch lebendig? Im aktuellen Polizeiruf, gibt es da noch ein Stück DDR-Erzählkunst?
Das kann ich gar nicht so einschätzen. Was ich toll finde an unseren Büchern, die ja Clemens Meyer und Thomas Stuber zusammenschreiben, ist, dass es so um Polizeiarbeit geht. Die kann ja auch unfassbar trist sein, unfassbar demotivierend sein. Also wenn man, da habe ich ja auch viel, viel recherchiert. Ich habe auch ein paar Freunde, die bei der Polizei sind, auch bei der Kriminalpolizei. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, was man so als ein bisschen eine traditionellere Erzählweise nennen könnte. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so ein bewusster Vorgang ist. Man knüpft halt ein bisschen an, ne? Dass der Andreas Schmidt-Schaller ist ja mein Schwiegervater in dem Polizeiruf. Ja. Als seine alte Figur, sein alter Ego Grabe sozusagen, der mich da auch immer mal berät. Das ist natürlich ein wunderbarer Schnitt zu den alten Polizeirufen. Der war ja der Schimanski des Ostens, sag ich mal. Und das freut mich natürlich auch wahnsinnig, dass der das macht und da immer mal mit auftaucht. Aber ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist oder ob es einfach auch der Stil so von Stuber, auch von Meyer ist, die Dinge einfach in einer etwas anderen Art zu erzählen, ja. Also es herrscht halt eine ganz große Liebe zu allen Figuren. Das finde ich immer total toll, dass es gibt sozusagen keine Figuren, die irgendeine dramaturgische Funktion haben, ja, was es ja sehr oft gibt im Fernsehbereich, sondern es ist bis in die kleinsten Figuren sind die Charaktere irgendwie gebastelt und erfunden und eine große Liebe eben der beiden Autoren zu den Figuren. Und das überträgt sich auch auf uns. Und das ist, glaube ich, was auch, sagen wir mal, aus der Perspektive dieses Kommissars, den ich da spiele, etwas Hochinteressantes, weil natürlich wir alle Menschen sind, ne? Und Empathie empfinden. Und ich glaube, oder ich weiß, dass das für Polizisten auch nicht so einfach ist, ganz oft, das eben abzuschalten und da so eine Perspektive zu behalten, eine Distanz zu behalten, die nicht ins Privatleben reingeht, die einen nicht zerstört. Auf der Suche sind wir so ein bisschen auch, ne, zu gucken, wie ist Polizeiarbeit? Was machen die Jungs und Mädels da den ganzen Tag und wie gehen die damit um?
Und gerade in dem Fall ist es sehr schwer, damit umzugehen. Das können wir auch sagen. Also der Fall ist schrecklich. Ein Kind wird ermordet. Immer schwer zu ertragen natürlich noch dazu in so einer sehr packenden und uns sehr nahegehenden Geschichte. Der Dicke liebt, so heißt ja dieser Fall. Und wir erfahren auch ein bisschen mehr von dir, also von deiner Figur, von dem Michael Lehmann. Man sieht da auch eine Familie, da gibt's Kinder, da wird gebetet vom Essen zum Beispiel, hängt auch ein Kreuz an der Wand. Also wird schon etwas auch sozusagen mit seinen Hintergründen etwas klarer als sonst oder als im ersten Teil?
Ja, der ist so angelegt. überlegt, schon von Anfang an. Das hatten wir so als Backstory. Und diesmal wird ein bisschen mehr preisgegeben, sozusagen. Der hat einen christlichen Hintergrund, ist gläubig, hat 3 Kinder. Obwohl, das hat man im ersten Fall, wurde das auch schon erzählt. Und ist aber so ein Quereinsteiger. Es gab so ein Quereinsteigerprogramm bei der Polizei mal und kommt eigentlich aus der Krankenpflege und hat sozusagen, ja, ich sag mal so, mit diesem christlich-humanistischen Hintergrund, dann dieser Beruf, natürlich ein anderes Empathievermögen als der Keutsch, sag ich mal, mein Kollege.
Peter Koch, ja.
Und das ist in diesem Fall, spielt das für beide eine große Rolle, weil es eben so ein, ja, also Kindermord ist immer was Furchtbares und der Michi Lehmann, also meine Figur, da natürlich versucht, eine professionelle Arbeit zu machen und ihm das aber ganz schwer fällt, weil er eben eine Tochter in dem gleichen Alter hat und das ist so ein bisschen, ja, der schwere Weg, den die beiden da gehen zusammen.
Also es ist ein gläubiger Christ, der Michael, und ich denke mir mal, das ist für dich gar nicht so fremd, was du da spielst. Du redest nicht so wahnsinnig gerne in der Öffentlichkeit, das weiß ich, auch über Privatleben oder so, aber das kann man ja vielleicht doch mal fragen, inwieweit dieser Glaube dann etwas ist, was dir auch nahe ist.
Ja, ich bin selber ein gläubiger Mensch und ja, ich war auch in der jungen Gemeinde in Zeit zur Wendezeit, das war also pubertär, ne, ich war 14 irgendwie, 13, 14, 15, so bis 90 und das war eine sehr, sehr prägende Zeit für mich und seitdem begleitet mich mein Glaube, so, genau.
Und das kannst du jetzt mit hineinnehmen, sozusagen, die Figur des Michael.
Ja, genau, das ist natürlich so eine Andockstelle zu dem Michi Lehmann. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass Menschen an etwas glauben.
Ich finde so anrührend, anders auch als im ersten Teil, wo das noch so ein Kennenlernen war und ein Abtasten und so, gibt es hier fast so eine Art von Fürsorge. Also man merkt, die beiden Männer sind mit einem Fall beschäftigt, der sie emotional so auffühlt. Und irgendwie schützen sie sich auf so eine ganz leise, nicht ausgesprochene Weise. Was habe ich so empfunden?
Ja, das ist schön, dass du das so empfunden hast, weil genau so ist es. Also es ist so eine Vater-Sohn-Beziehung. Mhm. Der Peter Kurt hat es mal wunderschön gesagt, aber man weiß immer nicht, wer ist der Vater und wer ist der Sohn. Also das dreht sich so, oder das wollen wir gerne erzählen und insofern freut mich das, wenn du das auch so sehen konntest. Und das ist das für mich Menschelnde an dieser Beziehung von zwei Menschen, die ja unfassbar unterschiedlich sind, also auch sei es vom Alter, sei es von allem, von der Sozialisation.
Auch von der Statur, so eine Erscheinung. Auch das. Also der wuchtige Peter Kurt und deine eher zerbrechliche Gestalt daneben. Ja.
Das ist interessant. Ich hatte mal, das war aber nachdem wir den ersten gedreht haben, ich hatte mal mit der Kriminalpolizei zu tun. Also ich habe nichts Schlimmes gemacht, da ging es nicht um mich. Aber da habe ich genau so ein Paar erlebt. So ein ganz, also ich bin ja nicht mehr ganz jung, aber so einen Jüngeren und eben so einen alten Haudegen. Und das war so eine Herzlichkeit, wie die miteinander umgegangen sind. Das war wirklich interessant. Und ich habe sofort den Stur angerufen und habe gesagt, du, ich hatte gerade Keutsch und Lehmann vor mir irgendwie und habe mit denen geredet. Ja, das fand ich interessant. Also das gibt's scheinbar auch immer mal. Ist ja logisch, dass man wahrscheinlich auch so einen Älteren und Jüngeren zusammentut, weil die voneinander lernen können.
Du hast vorhin gesagt, es ist für Polizisten und Polizistinnen ganz schwer, so einen Fall dann nicht mit nach Hause zu nehmen. Ist ja logisch, klar. Und das geht ja deiner Figur so, dem Michi, weil er eben die Kinder hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, als Schauspieler ist das dann auch keine Arbeit, die man so einfach ablegt. Weil du hast selber eben auch Kinder, hast du ja gesagt. Also das ist sicherlich dann nochmal eine besondere Herausforderung.
Ja, das war auch, also ist mir als Peter Schneider sozusagen diesmal auch wirklich nicht so leicht gefallen, weil ich auch eine Tochter habe. Also ich habe 2 Töchter und eine ist in dem Alter wie unser Fall. Und das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen oder das war schwierig. Die hatte auch, also unsere jüngere Tochter hatte in der Zeit auch einen ziemlich schweren Unfall, als wir das gedreht haben. Und da ist bei mir so wirklich ganz schön was zusammengefallen, weil sich plötzlich, ja, so ein bisschen wie so eine komische, selbsterfüllende Prophezeiung oder ist alles gut gegangen, ne? Also es war auch relativ schnell klar nach einer OP, dass das alles gut ist und dann war sie auch ganz schnell aus dem Krankenhaus wieder raus und so. Aber das war krass, weil man natürlich eine ganz andere Sensibilität hat, wenn man an so einem Buch arbeitet für solche Sachen. Und das war echt nicht ohne. Und zumal es das Buch auch schon länger gab. Also ich habe das auch ganz schön lange mit mir rumgeschleppt, bevor wir es dann drehen konnten. Also wenn man es dann gedreht hat, ne, dann hat man ja so ein dann auch so ein Abschluss, dass man dann loslassen kann, ja, aber genau, also insofern habe ich das ganz schön lange mit mir rumgeschleppt und das war nicht ohne.
Aber das sieht man eben auch dem Film an, finde ich. Also diese Intensität aller Beteiligten, auch in den, ich sag mal, Nebenrollen oder unterstützenden Rollen. Ja. Sascha Nathan, ja, ganz wunderbar. Großartig. Susanne Böwe, ja. Die im wirklichen Leben, kann man ja auch mal sagen, die Frau von Peter Kurtis.
Ja, ja.
Und die ja auch eine Beziehung im Film zu ihm aufbaut und auch, finde ich, ganz wunderbar ihn mitträgt, diese emotionale Beteiligung aller Figuren in diesem Film. Peter, und wir sind ja jetzt hier in Halle, also die Stadt, die für dich viel bedeutet, weil zum einen ist sie eben der Ort für diese Polizeirufe und sie wird auch miterzählt. Also ich finde, es ist durchaus auch immer ein Polizeiruf, der was zu tun hat mit der Stadt, mit den Gegebenheiten, mit der Mentalität, auch mit diesem ganz besonderen Blick, den man da auf Halle wirft, die ja eine faszinierende Stadt ist.
Ja, und wir drehen das ja auch wirklich in Halle. Es gibt ja viele Formate, ja. Die so ein paar Tage, stimmt, ein paar Drohnenaufnahmen machen. Also wir drehen es wirklich in Halle. Wir arbeiten auch mit Leuten aus der Region da tatsächlich zusammen. Es gibt eine Koproduktion, die in Halle ihren Sitz auch hat, die 42 Film, ja, die das mit der Filmpool zusammen für den MDR macht und ist mir oder uns auch total wichtig, dass man einen Bezug zu dieser Stadt hat und ich habe den ja sowieso. Also ich habe ja sehr, sehr viel mit Halle zu tun gehabt und habe auch mit Halle sehr viel zu tun. Also ich war an der Spezialschule für Musik in Halle von 85 bis 90. Mein Onkel lebte in Halle. Ich habe wahnsinnig viel Theater gespielt am Thalia-Theater in Halle unter der Intendanz von Annegret Hahn. Und ich habe einen Riesenbezug zu dieser Stadt und freue mich auch sehr, immer dort zu arbeiten. So.
Du warst übrigens auch an der Oper in Halle, unter anderem neben vielen anderen Sachen, die du gemacht hast, die Großherzogin von Gerolstein.
Richtig.
Sensationelle, legendäre Inszenierung inzwischen, aber da sind wir auch bei diesem Punkt, dass das bei dir losging, mehr mit Musik. Du hast es ja eben auch schon gesagt und du hast auch erstmal dein Studium begonnen als zukünftiger Musiker. Also richtig. Woher kommt diese Prägung?
Ja, das war so ein bisschen zu DDR-Zeiten aus so einer Naivität auch, dass ich Klarinettenlehrer werden wollte. Da hat mein damaliger Klarinettenlehrer gesagt, ja, dann musst du Musik studieren und dann wäre es auch gut, wenn du an so eine Spezialschule kommst. Das ist so eine Sportschule für Musik, würde ich mal sagen. Das gab es zu DDR-Zeiten, diese Schulformen gibt es nicht mehr. Das sind jetzt so Musikgymnasien, da gab es auch nur drei Schulen in der ganzen DDR. Und das war sozusagen so ein Ableger der Leipziger Musikhochschule in Halle. Und du hast dann dort eigentlich deine 10. Klasse gemacht. Das war gestrickt auf 11 Jahre und dann bist du ganz jung übergegangen, wenn du das durchgehalten hast, an die Hochschule und warst dann eigentlich mit 17, 18, 19 studierter Diplommusiker. Und das musste man zu DDR-Zeiten, um unterrichten zu können, machen. Und da bin ich eigentlich da reingerutscht und dann kam die Wende, dann wurde diese Schule natürlich aufgelöst. Das ist jetzt die Latina, aber das ist ein Musikgymnasium. Ne? Also es hat nichts mehr mit dieser etwas stalinistischeren Ausbildungsform, dieser Klarinettenkaserne, sage ich immer, zu tun. Und dann habe ich erstmal Abitur gemacht und dann ging das auch mit dem Theater los in Zeitz. Da gab es mal ein Mehrspartenhaus, man glaubt es kaum. Und dann habe ich mich das aber nicht getraut, so irgendwie das Schauspiel zu studieren oder habe so gedacht, oh, machst du lieber erst mal das wolltest du eh. Und nach 3 oder 2,5 Jahren habe ich gemerkt, ich spiele ja weiter Theater und irgendwie sind dann auch aus dieser Amateurtheatergruppe ganz viele so an staatliche Schulen gegangen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht mal probiere, dann werde ich mich mein Leben lang fragen, was wäre denn wenn so gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spreche ich in Berlin, Potsdam und Leipzig vor. Ich wollte eine staatliche Schule, ich wollte auch nicht so weit weg von Leipzig. Ja, und dann hat es in Leipzig geklappt. Und dann bin ich eigentlich innerhalb der Hochschule gewechselt zum Schauspiel. Aber ich mache, also die Musik gehört natürlich noch ganz doll zu meinem Leben. Ja, ich habe jetzt letzte Woche Premiere gehabt in Leipzig mit einem Rio Reiser-Abend, wo so die Hälfte Text, Hälfte Musik ist, wo es so um meine Sicht auf Rio Reiser und auf das, was er so eigentlich mein ganzes Leben lang begleitend so mit mir gemacht hat. Das spielen wir übrigens auch in Halle am NT am 17. und 19. Mai am Neuen Theater. Und am 18. Mai, genau, ich muss ja Werbung machen.
Ja, mach das, genau.
Am 18. Mai gibt es nämlich ein Double Feature vom Polizeiruf am Neuen Theater in Halle, wo ich auch da sein werde.
Wo beide Polizeirufe dann
genau, die werden da gezeigt. Man kann Einzelkarten kaufen, weil der zweite Fall ja sehr hart ist. Also falls man sich den nicht zumuten will, kann man nur für den einen oder man kann beide. Und ich bin zu beiden da und mache, wie sagt man, Q&As.
Ja, also, was wir ja auch hier quasi machen.
Ja, gerade. Genau. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir, das war ja so durch Corona und so ein bisschen schwierig. Wir haben ja noch nie eine wirkliche Premiere in Halle gemacht und das holen wir jetzt nach. Und da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich natürlich auch, diesen Rio-Reiser-Abend, also an das Theater auch zurückzukehren mit so einem mir ganz wichtigen Stück. So, genau.
Ich habe das vorhin so gesagt am Anfang und habe deinen Blick auch natürlich beobachtet, ob du dich da getroffen fühltest, also oder erfasst fühltest, dieses besondere Empfinden für den Normalbürger. Also ich denke tatsächlich an so eine Rolle, du hast vorhin Clemens Mayer auch erwähnt, Als wir träumten, gibt es ja die Verfilmung von Andreas Dresen, ja. Da spielst du eigentlich eine ganz kleine Rolle nur. Aber ich sehe den vor mir, also der gehört für mich zu diesem Ensemble in dieser doch auch sehr verwahrlosten, hoffnungslosen Atmosphäre. Und das ist auch so jemand, der so überfordert ist von dem, was ringsum passiert. Und ich denke mir, das ist ein Rollenbild, das dir irgendwie sehr gut liegt. Wie gesagt, es gibt höchst unterschiedliche Sachen, die du gemacht hast, aber kann das schon sein, dass da so ein Empfinden ist für das, was der normale Mensch so auf der Straße empfindet?
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja noch, muss ich auch sagen, ein bisschen den Luxus, mir das auch aussuchen zu können, was ich mache und mich interessieren solche Figuren einfach mehr. Und ich finde auch, dass da in solchen Figuren auch als schauspielerische Aufgabe gesehen eine viel höhere Komplexität liegt als in so Stereotypen. Und insofern passiert mir das wahrscheinlich, wenn du das so beschreibst, dass ich dann eben solche Figuren dann auch spiele. Und ich finde auch, dass in der deutschen Fernsehlandschaft ganz allgemein viel zu wenig über einen großen Teil der Menschen, ja, also des Spektrums an Menschsein erzählt wird, ne? Also das ist, es gibt viel zu selten einen Blick eben, und da meine ich nicht einen gesellschaftlichen Rand, ja, oder ne, was man, das macht man auch gerne, oder so die Angst vorm eigenen Absturz oder sowas wird immer gerne erzählt, weil das so aus der eigenen Perspektive natürlich, in der man selber lebt, vorstellbarer ist. Es wird einfach viel zu wenig, ja, ich sag mal, über so den normalen Menschen, der arbeiten geht, der irgendwie auch Probleme hat, vielleicht über die Runden zu kommen, und dann leidet die Beziehung, und da gibt's viel zu wenig Geschichten, die sich für diese Menschen interessieren, und das ist ein ganz schön großer Teil der Bevölkerung, ne, die einfach da ist und wo es zu wenig Geschichten gibt, und die haben auch ihre Geschichten, und die haben auch schöne Geschichten, und die haben auch Märchen, ja, oder traumhafte Dinge, die man da erzählen kann. Und insofern interessiert mich das immer, und ich versuche das, also ich baue mir ja dann immer so eine Biografie und wenn ich mich vorbereite und recherchiere und so. Und ich versuche natürlich immer auch so eine Biografie der Figur mit hineinzubringen, ja, indem ich mir einfach so innerlich das bastle, der kommt von dort und dort, dann ist der da hingegangen, da war der 10 Jahre einsam irgendwie. Und dann beginnt die Geschichte, die wir erzählen. Das wird jetzt nicht erzählt von mir, ne, wortwörtlich oder so, aber ich habe das halt so als Background und reichere das so an, weil mir das einfach wichtig ist, weil jeder Mensch hat eine Biografie und jeder Mensch nimmt die auch mit und lebt mit dieser, ja, und jeder Mensch hat auch eine dunkle Seite und das ist mir immer wichtig, dass ich so ein Spektrum einfach an so Ballast oder etwas aufgeblasenem Rucksack damit in die Figuren reinnehme.
Und auch wenn es, wie du sagst, ja nicht erzählt wird oder ausgesprochen wird, man sieht das, man spürt das, wenn man diese Figuren sieht, und das gibt ihnen dann eben auch ihre Tiefenschärfe.
Genau, also das ist, also was auch so eine erste große Sache nach dem Studium waren ja 1,5 Jahre Drehzeit mit Edgar Reitz, ne, wo der ja mit so Dialekten und dialektalen Färbungen völlig gegen den Strich eigentlich, ne, wo man gesagt hat in den 80ern, wie kannst du, bist du wahnsinnig, und dann noch schwarz-weiß, also diese Heimattrilogie, da bin ich in der letzten Staffel mit drin, und wo ich aber sage, das ist eigentlich total clever von ihm gewesen, weil die Figuren über den Dialekt einfach eine Biografie haben, ja, und das ist ja auch, was die Amis, wenn man sich amerikanische Filme im Original anschaut, was die für verschiedene Dialekte sprechen, ne? Klar, das ist ein Riesenland, es ist, überall wird anders gefärbt gesprochen, da könnten wir viel, viel mehr Mut haben, also ich rede jetzt nicht von das kann ja auch eine Färbung sein, ne? Oder also ich rede jetzt nicht von Denunzierung, dass man Menschen über Dialekte denunziert. Das wird ja auch oft sehr schlecht gemacht. Sondern es geht einfach, dass man so Wege findet, wie man Figuren eine Biografie gibt, ohne dass man das erstens, ich bin da, oder dass man das in irgendwelchen Dialogen aussprechen muss. Man kann ja ganz viel über Bilder und genau, das ist ja das Schöne am Film.
Dass man über Bildergeschichten erzählen kann.
Ja.
Und du hast ja schon diesen Paukenschlag erwähnt, mit dem es dann für dich wirklich losging, nach der Schule, dann, also nach der Uni, dann wirklich mit Edgar Reitz, mit dieser Legende zu drehen, der diesen Begriff Heimat ja neu erfunden hat. Das muss man auch sagen, mit seiner Heimat-Trilogie hat er es geschafft, wirklich, dass dieser Begriff nicht mehr verkitscht ist oder belastet ist, sondern dass man es begreift als Lebensraum von Menschen und dass du in dem Oststrang, nicht in der dritten Staffel, ist ja eine Ostgeschichte dabei, da gleich eine Hauptrolle gespielt hast, war natürlich ein Geschenk des Himmels, vermute ich mal. Du musstest nicht lange suchen, du hast so eine Rolle bekommen. Wie kam das überhaupt und was bedeutet dir, wirklich Teil dieses wichtigen Universums zu sein? Das ist es ja wirklich geworden dann.
Ja, also das ist natürlich großartig so für mich gewesen. Gekommen bin ich dazu auf einem Weg, den es glaube ich gar nicht mehr gibt. Das ist ich war ja noch Student und war am Studio in Chemnitz. Die Leipziger Schauspielschule hat ja so ein Studioprinzip, wo du die letzten 2 Jahre im Hauptstudium an einem Theater bist, an so einem Vertragstheater. Mhm. Und das war bei mir Chemnitz. Und da gab es einen Aushang. Da war ein Aushang, dass Edgar Reitz Film, so heißt die Produktionsfirma, einen Schauspieler sucht. Und da habe ich mich drauf beworben. Und das war hochinteressant, ihn dann kennenzulernen. Er hat mich dann eingeladen mit den 3 anderen. Ich weiß gar nicht, ob das schon dann so die Hauptkandidaten waren. Und dann haben wir halt sehr viel eigentlich über Heimat gesprochen, weil ich auch so eine Heimatverbundenheit habe, sag mal. Ich konnte mir das halt nie vorstellen, jetzt ganz weit wegzugehen nach dem Studium oder also ich habe auch einen ganz großen, engen Freundeskreis, der auch mit meinem Beruf gar nichts zu tun hat, zu großen Teilen. Und ich bin so ein Mensch, ja, so ein Schollenmensch, sage ich mal. Und das deckte sich so mit ihm. Und das war eine wahnsinnig faszinierende Begegnung, dieses Casting, würde man heute sagen. Oder so eine Arbeitsprobe. Mhm. Ja. Und dann bin ich das geworden. Und natürlich ist der Edgar dadurch für mich wie so ein Filmpapa geworden. Und es war eigentlich fast so ein bisschen so ein Meisterstudium nochmal für Film und Fernsehen, was ich da machen konnte, weil das natürlich unglaublich war, was dieser Mensch an Erfahrung wieder gearbeitet hat. Der hat chronologisch gedreht, das muss man sich mal vorstellen. Allen Produzenten und Produzentinnen klingeln die Ohren, wenn ich das sage. Der hat ein 6-Teiler, 6x2 Stunden chronologisch gedreht. Da wurden dann die Blätter abgerupft von den Bäumen, weil wir gerade Winter gedreht haben, aber es war gerade Frühling, oder? Diese Art und Weise, auch mit Thomas Mauch, der war für die ersten beiden Filme der Kameramann, ne? Der hat bei Werner Herzog ganz viel gedreht. Und das ist natürlich unglaublich, wie man da als junger Mensch da sitzt und nur zuhört und das aufsaugt in einer Demut, weil das sind Erfahrungen, die kann man sich nicht kaufen, die kann man erleben und das durfte ich. Und insofern war das wirklich nochmal so ein Meisterstudium. Ja. Und ich durfte aber auch damit Geld verdienen und arbeiten und
einsteigen
in den Beruf. So war auch schwierig, ne, weil ich mir dadurch meine Festanstellung am Theater nach dem Studium versaut habe, weil darauf haben sich die Theater nicht eingelassen, so wo ich hingehen hätte können. Auf der anderen Seite war es gut, weil ich danach gesagt habe, okay, ich probiere das frei und habe dann auch ganz viel als Gast an sehr, sehr vielen verschiedenen Theatern arbeiten können. Also das ist nicht weg gewesen so. War ein bisschen schwierig, die Erkenntnis, weil natürlich jeder zu mir gesagt hat, ja, bist du blöd, du musst ja deine Anfängerjahre irgendwo machen und du kannst ja jetzt nicht hier sofort drehen und das geht doch nicht so.
Edgar Reitz übrigens jetzt über 90, arbeitet immer noch. Bei der Berlinale gab es wieder einen neuen Film mit ihm, hat fantastische Memoiren geschrieben, ist ein unglaubliches Buch, finde ich, und ein wirklich faszinierender Mann.
Also es ist für mich unfassbar. Ja. Er war damals in meinen Augen, das war ja 2002 bis 2004, glaube ich, schon uralt, lieber Edgar, entschuldige. Und er hat sich für mich auch nicht verändert. Ich habe ihn auch letztens mal getroffen, da haben wir ihn überrascht beim, was ist der Bayerische Filmpreis? Ja, da hat er für die andere Heimat, er hat ja dann noch den Preis gekriegt und da sind so alle aus den verschiedenen Staffeln, alle Hauptdarsteller und Darstellerinnen, haben ihn überrascht mit einem Satz. Das war dann die Rede für ihn.
Die Laudatio. War,
so ja, die Laudatio. Schön, ja. Jeder hat einen Satz gesagt und da habe ich gesagt, dass er mein Filmpapa ist. Ja. Und das ist er wirklich.
Kannst du wirklich sehr dankbar sein. Du hast gerade ein sehr schönes altes Wort gesagt, nämlich Demut. Du hast mit Demut das erlebt. Aber ja. Ist das so eine Haltung, ich habe das Gefühl, die sich auch durchzieht, also wenn du solche Erfahrungen dann machst? Oder war das jugendliche Demut, die dann abgelegt ist später?
Nee, ich bin sehr demütig, dass ich das machen darf, was ich die letzten Jahre machen durfte. Das weiß man natürlich nie für die Zukunft. Da mischen sich ja die Karten jedes Jahr neu und am Anfang des Jahres denke ich immer, oh Gott, so, wie geht das weiter? Und also ich bin da und demütig und dankbar, dass ich wirklich so mit so vielen tollen Leuten, also auch ne, Stuber als Regisseur und dieser Polizeiruf und auch Hans Weingartner damals. Also es gibt ganz viele so tolle Leute, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und das erfüllt mich mit Demut und ich weiß auch, dass ich in einer wahnsinnig privilegierten Welt arbeiten darf und bin da dankbar und demütig, weil das ist nicht so normal, wie das vielleicht viele andere empfinden, ne? Dass es auch dieses System gibt, wo das überhaupt geht und wo man irgendwie auch seine Brötchen verdienen darf. Und es gibt viele, viele, bei denen das nicht so funktioniert, was mir auch wahnsinnig leid tut. Ja, und insofern null ich mich da auch immer, also es passiert automatisch so am Anfang des Jahres. Man fängt halt auch immer wieder neu an. Das ist ja auch bei jeder Inszenierung, bei jedem Film, bei jedem Fernsehspiel, dass man beginnt ja eigentlich auch als Schauspieler immer wieder bei Null, oder ich jedenfalls. Und ich weiß nicht, wie es geht.
Man wird immer bewertet.
Ja, und ich bin immer noch auf der Suche, jedes Mal neu rauszufinden, wie es geht, wie man es macht. Und im besten Fall gucken da Leute zu dabei, wie ich das suche und finden es dann vielleicht gut und es erzählt sich etwas über die Figur, aber ja, insofern, das ist so ein, das schützt mich auch ein bisschen, die Demut, weil natürlich Demut für mich auch bedeutet, dass ein Scheitern inbegriffen ist und dass man natürlich auch ein Risiko fährt für sich selbst, auch für die Familie, ne, was eine Versorgungs-, ja, den Anteil an Versorgungssicherheit in einer Familie betrifft, ist das Risiko sehr hoch. Ja, ich bin dankbar. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich bin immer dankbar, jetzt erstmal so, wie es gelaufen ist. Mal schauen, wie es weitergeht.
Peter Schneider, heute Abend zu sehen im MDR Polizeiruf. Im ersten natürlich läuft dieser Film. Das ist also jetzt wieder eine Serienfigur und das fällt ja auch auf, wenn man sich so deine Filmografie anschaut, dass du sehr oft so und sehr erfolgreich in seriellen Formaten unterwegs bist. Da haben wir Theresa Wolf mit Nina Gummich. Die ist ja, ich sag das immer falsch, Rechtsmedizinerin oder Gerichtsmedizinerin? Korrigiert mich doch immer. Ich glaube, Rechtsmedizinerin.
Genau.
Sie leitet ja die rechtsmedizinische Abteilung in Jena.
Genau, an der Universität Jena. Also unterrichtet auch, hat mit Lehrauftrag.
Ja, genau. Es ist der Thüringen-Krimi, wenn man so will. Und da bist du eben ein Kollege. Da bist du öfter zu sehen. Natürlich auch wieder so eine Figur, die ja eigentlich nur ihren Job machen will. Alles ordentlich, alles richtig machen will. Nicht. Und dann kracht es und plötzlich muss er sich dann wieder völlig neu orientieren. Liegt ja eben offensichtlich. Das ist so eine Figur. Und natürlich Dark, nicht zu vergessen. Ja. Dark, Welterfolg. Und ich kenne viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitgespielt haben, die mir sagen, selbst wenn ich in Buenos Aires irgendwie mal bin, warum auch immer, die Leute erkennen mich auf der Straße. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich bin in Key West, in New York, in der ganzen Welt. Da kommt dann der Kellner, zeigt ein Foto von mir in Are You This Guy? Und das ist unfassbar, was diese Serie, also von wie vielen Menschen auf dieser Welt diese Serie gesehen, bis im Irak, ich war letztens im Nordirak, da lief ein Film von mir, Rohbau, von Tuna Kaptan, im international, selbst im Nordirak wurde ich erkannt auf der Straße, das finde ich sehr beeindruckend, also das, da denke ich mir auch manchmal, boah, ey, wenn das jetzt potenziert mein Leben wäre, das wäre aber auch echt nicht ohne. Also wenn ich jetzt so an Leute wie DiCaprio oder Brad Pitt oder ne, die also das ist krass. So. Also
so eine Popularität, die dann auch also Unfreiheit bedeutet.
Genau. Also ich kann in Leipzig auf der Kali, die wissen natürlich alle, dass ich da lebe und aber dann die grüßen mich halt oder ne, aber sozusagen diese Popularität, die so manche Leute haben, das ist glaube ich echt nicht ohne.
Für Nicht-Leipziger, sag ich mal, Kali ist die Kalibnisstraße mit vielen schönen Cafés, Restaurants, wo du auch wirklich gerne unterwegs bist.
Genau, ne? Genau, das ist so meine Lieblingsmeile.
Also wenn man dich treffen will, ein Autogramm will, dann geht man da mal hin und kann dich durchaus auch treffen. Warum arbeitest du so gern in so einem seriellen Formaten? Neben dem, was du vorhin auch, finde ich, sehr ehrlich beschrieben hast, man muss auch leben, klar, muss Miete bezahlen und deutsche Familie miternähren. Aber offenbar ist es ja auch so eine Freude an so Möglichkeiten, so Figuren doch länger zu gestalten. Das wirst du jetzt um Polizeiruf ja machen können.
Ja, also das ist genau der Punkt, weshalb mich das interessiert, weil man da die Möglichkeit hat, also so die Sachen horizontal irgendwie erzählt werden, was sie ja werden, die ich dann mache, eine Figur tatsächlich zu gestalten und mit der zusammenzuleben. Also ich als Peter Schneider habe natürlich, als wir da gedreht haben, lief der Helge immer so ein bisschen nebenher. Und dann jedes weitere Jahr, was wir erzählt haben in dem Format, verändert sich der Typ natürlich irgendwie auch. Und das finde ich interessant. Das bietet ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist ja so ein kleiner Traum, ne? Dass man so, das ist ja so ein bisschen so wie ein Gott, der einen Menschen gestalten, natürlich jetzt nur als Figur, ja, aber das finde ich einfach toll, müsste man viel, viel mehr Mut auch haben, sowas extremer sich zu trauen, ja, dass man sagt, wir erzählen das horizontal, natürlich muss man es dann auch, ne, es muss dann relativ flux so hintereinander auch kommen, weil das natürlich toll ist, auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen ganz, ganz toll, so Menschen dabei zu gucken, wie sie ihr Leben.
Ja.
So Breaking Bad, ne, war ja so, wo man unfassbarer Anti-Held und trotzdem bleibt man da dran und guckt, Alter, wo geht das noch hin?
Ja, so irrsinnig ist. Aber bei Dark muss ich auch zugeben, ich finde das toll. Also mich hat es sehr fasziniert. Habe mit meinen Kindern zusammengeschaut, die ja nur schon erwachsen sind. Aber ich bin irgendwann so intellektuell ausgestiegen. Habe mir es einfach noch gerne angeschaut, aber einfach nicht mehr begriffen, was da eigentlich verhandelt wird. Und ich kenne sogar Schauspieler und Schauspielerinnen, die mitspielen, die mir dasselbe sagen. Die sagen, sie haben das Drehbuch einfach gelesen, auswendig gelernt und dann gespielt. Wie ging's dir?
Nee, also ich steckte da schon drin in den weiteren, ne, zweite und dritte Staffel dann. Das wird natürlich immer komplizierter, aber es gibt ja Dark-Wikis mittlerweile, wo man halt nachschlagen kann. Das ist unfassbar, was die Fans da so alles gemacht haben.
Diagramme und Scheiben.
Genau, die verschiedenen Zeitebenen und wer dann in welche Zeitebene. Und ich mag sowas ja. Ich bin ja totaler Back-to-the-Future-Fan. Das sind Filme, die habe ich, weiß ich, gucke ich mindestens einmal im Jahr. So. Und ich stehe total auf sowas.
Und Zeitreisen.
Ja, wo ich dann irgendwann nicht mehr hinterhergekommen bin, dass bei Dark war das so mit gelben Seiten und so. Da gab es dann irgendwie, während wir das gedreht haben, so viel gelbe Seiten. Das schafft man dann irgendwann nicht mehr, das nachzulesen. Also gelbe Seiten heißt, dass ich in eine Szene oder mehrere Szenen verändern. Und das kriegt man relativ kurzfristig vorher.
Was umgeschrieben wurde,
genau. Und das ging so schnell hintereinander. Das waren dann die rosa Seiten und die goldenen Seiten. Irgendwann gab es gar keine Farben mehr. Und da bin ich dann auch irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Aber so die Grundstory, die fand ich schon, das fand ich schon toll.
Ja, ist auch ein Meilenstein natürlich, auch des seriellen Gestaltens aus Deutschland. Hat eigentlich gezeigt, dass wir das auch so können, dass es möglich ist.
Ja, muss man war die erste deutsche Netflix-Serie auch.
Das. Ganz klar sagen. Peter, wenn ich jetzt jemand, was ja kaum möglich ist, aber überhaupt nicht kennt, dich noch nie gesehen hat, du hast jetzt die Möglichkeit, da einen Film zu zeigen. Welchen würdest du nehmen, um dich wirklich kennenzulernen als Schauspieler?
Da würde ich die Summe meiner einzelnen Teile nehmen.
Hätte ich auch gesagt.
Ja.
Deshalb sollten wir den auch nochmal auf jeden Fall erwähnen. Ja. Du hast den Regisseur vorhin kurz mal erwähnt.
Genau.
Genau, den Hans Weingartner. Aber das war ja wirklich auch eine Hauptrolle, die für mich so was Filmisches hatte und auch was erzählt hat vom vielleicht sogar Wesen des Schauspielers. Das ist der Mann, der sich quasi vielleicht auch neu selbst erfindet. Und das machst du ja auch mit jeder Rolle vielleicht.
Ja, klar. Also man darf da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber es geht auch um Selbstheilung, um Überleben, um die Gesellschaft. Ja, um die Psyche auch, ne? Wie kann man in so einer Gesellschaft eigentlich psychisch gesund überleben? Wenn man in Großstädten ist, ja, also diese Einsamkeit und das alles, sag mal, in einer Arbeitsweise von Hans Weingartner damals, die natürlich unfassbar anstrengend war, aber auch großartig war. Wir hatten kein Drehbuch, wir hatten ein Treatment und dieser ganze Film wurde in einem riesen Zeitraum, ich weiß nicht mehr, 50, 60 Drehtage oder so in zwei Drehblöcken, nach Treatment gedreht. Und das war natürlich eine großartige Erfahrung, auch in der Anstrengung, auch wir beide, also Hans und ich, als so Antagonisten eigentlich. Und wir sind aber bis heute ganz eng und befreundet. Und was zu diesem Leben auch dazu gehört, dass man eben auch wirklich in Reibung gehen kann miteinander und die Tischtücher nicht zerschneiden muss. Ja, was ja jetzt seit dieser Corona-Zeit so unfassbar passiert. Und dann kam der Krieg und die Energiekrise und jetzt die Nahostkrise. Und es werden eigentlich nur noch Tischtücher zerschnitten. Und das ist so eine für mich auch ganz traurige Entwicklung unserer Gesellschaften, dass wir eigentlich gucken müssen, wie wir das Gemeinsame wiederfinden und nicht das Trennende. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, und die, sagen wir mal, sich in einem Bereich bewegt, der jetzt nicht menschenverachtend, ne, oder so ist, dann kann man das doch agree to disagree. Ne? Also es gibt ja diese Sprüche, wo ich sage, man muss sich doch dann nicht total verkrachen oder man trifft sich ja dann nicht mehr so oft oder redet über das Wetter oder über Autos oder und das finde ich eine ganz, also und diese ganzen Themen, ja, also wie so ein Mensch, eine Psyche in so einer Gesellschaft sich eigentlich heilt. Darum geht's in Summe meiner einzelnen Teile.
Die man sich ja angucken kann. Dieser Film ist verfügbar und lohnt sich wirklich. Einer deiner besten, finde ich auch. Du warst nominiert für den Deutschen Filmpreis und für den Preis der Deutschen Filmkritik. Das war wirklich ein großer Triumph auch, finde ich schon. Dieser Film, wenn man den sieht, wird man sehen, was du alles leisten kannst, wie unterschiedlich eben auch deine Ausdrucksmöglichkeiten sind, weil der verlangt dir wirklich alles ab. Aber man sieht dich heute Abend eben auch in einer sehr liebenswerten Figur, finde ich, in einer Rolle, die zeigt auch eine große Menschlichkeit. Und das ist seine Stärke von diesem Michi, finde ich, dass er mit Gefühl rangeht und dass er seine Seele nicht verleugnet. Er weiß, was er da tut und er weiß, warum er das tut. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es war toll, dass du bei uns warst. Ein großes Vergnügen, mal in Ruhe mit dir reden zu können, mit Peter Schneider, heute Abend um 20.15 Uhr im MDR Polizeiruf. Ich danke dir. Alles Gute dir.
Danke, Knut. Tschüss.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.